Liebe Geschwister, die heutige Predigt wird eine unmittelbare Fortsetzung, sozusagen Teil 2 der Predigt vom letzten Sonntag sein. Lasst mich daher, bevor wir zum heutigen Text kommen, ein wenig zusammenfassen. Wir haben erkannt, dass das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit, unsere vollkommene Richtschnur, unser Kompass ist, um die Wahrheit zu erkennen und um die Wahrheit in unserem Leben durch seinen Geist wirken zu lassen. Wir haben gesehen, wie ein bewährter Arbeiter dazu berufen ist, das Wort der Wahrheit recht zu teilen, es recht auszulegen und uns damit zu versorgen. Und dass wir gewappnet sein müssen, da das Wort der Wahrheit unter ständigem Angriff steht. Durch alles, was das Wort relativieren will, durch alles, was dem entgegensteht und durch alles, was dem etwas hinzufügen oder etwas wegnehmen will. Wir haben erkannt, dass jeder von uns dazu aufgerufen ist, alles anhand von Gottes Wort zu prüfen und dass unsere Liebe zu Gottes Wort und damit zu unserem Vater im Himmel dabei unsere Grundlage ist. Und wir haben erkannt und gesehen, dass ihr Lehren und ihr Lehrer, wie sie von Paulus genannt wurden, auch heute und bei uns sehr relevant sind. Auch heute gibt es viele Irrlehrer, die ganz leicht zugänglich sind, die uns und unsere Kinder beeinflussen wollen und die in einem sehr frommen, in einem sehr christlichen Denkdeckmantel daherkommen. Wir haben gesehen, dass Paulus uns ganz drastisch vor den Folgen von Irrlehren warnt. Er vergleicht diese mit Krebsgeschwür und Wundbrand, tödlichen Krankheiten, die unseren Glauben angreifen wollen und so viel wie möglich zerstören oder zumindest Verwirrung stiften wollen. Und wir haben gesehen, wie sehr es nötig ist, unser Wort, das Wort der Wahrheit wirklich zu kennen und es als Schwert des Geistes in der Waffenrüstung Gottes einsetzen zu können, um die Wahrheit von der Lüge und von der Halbwahrheit unterscheiden zu können. Und dass wir am Wort der Wahrheit im Glauben wachsen sollen. Und so kommen wir zu unserer Reaktion. Wie will Gott, dass wir auf diese Angriffe auf das Wort der Wahrheit reagieren? Wir betrachten zur Frage der Reaktion den Text von voriger Woche und den heutigen Text. Denn diese Verse 14 bis 21, also der letzte Predigttext und der heutige, bilden eine Einheit. Schon im Vers 16 heißt es, meide solche Schwätzereien, solche Irrlehren. Wir sollen solche falschen Lehrer und falschen Lehren meiden. Das Wort hier meint noch mehr. Es heißt auch so viel wie sich abwenden, trennen, ausweichen. Man könnte es vielleicht auch so formulieren, mach einen großen Bogen um solche Lehren und um solche Lehrer. Es hat aber auch die Bedeutung, sich von etwas abwenden, um sich dem Richtigen zuzuwenden. Die Konzentration auf das Wort der Wahrheit ist die beste Abwehr von Irrlehre. In diesem Vers und vielen anderen betreffend Irrlehrer und Irrlehre wird dieses Meiden und Fernhalten betont. Im heutigen Vers 19 heißt es auch wieder, wende dich ab. In unserer Zeit lernen wir gerade viel über Infektion, über Ansteckung und über Hygiene. Der Begriff von Social Distancing ist uns geläufig. Nirgends ist in geistlicher Hinsicht, also sogenannt, also quasi spiritual distancing, so notwendig wie bei ihr Lehren. Gerade der biblische Vergleich mit tödlichen Krankheiten zeigt, dass das Meiden und Fernhalten hier eine Infektion und eine Ausbreitung verhindern soll. Ich glaube, wir können heute in der heutigen Corona-Zeit noch besser verstehen, was für ein treffendes Bild das ist. Und selbst der nächste Begriff, der in unserem heutigen Text vorkommt, geht in diese Richtung. Es ist der Begriff der Reinigung. Im Vers 21 kommt er vor. Wir sollen uns reinigen. Aber wie reinige ich mich? Davon haben wir im 2. Timotheusbrief schon eindrücklich gehört. Wir reinigen uns durch das einzig Gesunde und Heilsame, durch Gottes Wort. Genau deshalb heißt es in 2. Timotheus 1, Verse 13 und 14, halte dich an das Muster der gesunden oder heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das griechische Wort für gesunde Worte ist Hygienos, wovon Hygiene kommt. Geistliche Hygiene besteht darin, an Gottes Wort festzuhalten. Reinigung kann nur so geschehen. Diese Hygienemaßnahmen gegen Irrlehre sind also ganz einfach. Ein Abwenden von Irrlehre und Irrlehren und ein Zuwenden zum gesunden Wort der Wahrheit. Und nun kommen wir zu einem wunderbaren Bild, das Paulus uns in diesem Kontext vor Augen malt. In den Versen 19 bis 21 wird uns das Haus der Gemeinde gezeigt, sein Fundament, der Hausherr und die Gefäße dieses Haushaltes. Dieses Bild soll uns nochmals deutlich machen, warum dieses Meiden und warum Reinheit im Hause Gottes so wichtig ist. In unserer heutigen Stelle heißt es, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Zunächst, was ist das Haus hier? Was ist damit gemeint? Die für mich einleuchtendste Erklärung ist, das Haus symbolisiert die Gemeinde im weitesten Sinne und alles, was in ihrem Schatten lebt. Noch einmal, es ist das Haus der Gemeinde und alles, was in ihrem Schatten lebt, was sich dazu rechnet. Nicht in erster Linie die lokale Ortsgemeinde, es ist wohl die universelle Gemeinde Gottes gemeint, beschrieben aber als ein Haus, in dessen Schatten, unter dessen Dach quasi sich auch Unreinheit einschleichen kann. Es ist wohl das Haus derer, die sich zum Hausherrn zählen. Ob sie nun tatsächlich Kinder des Hausherrn sind oder nicht, kann dahingestellt bleiben. Um das soll es hier auch gar nicht gehen, sondern darum, ob du nützlich sein willst für den Hausherrn. Und eines ist wohl sicher, nur die echten Kinder oder die echten Diener wollen auch wirklich nützlich für den Hausherrn sein. So gibt es in diesem Haus verschiedene Gefäße und der Unterschied zwischen diesen Gefäßen besteht in ihrer Nützlichkeit für den Hausherrn. Darauf liegt der Fokus hier dieses Bildes. Bin ich für den Hausherrn, für Gott, ein nützliches Gefäß? Und was kann ich dafür tun? Warum zeichnet Paulus nun dieses Bild vom Haus der Gemeinde? Wie kommt er vom Wort der Wahrheit und den Angriffen darauf auf die Gemeinde? Wir lesen dazu in 1. Timotheus 3, 14 bis 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Welch eine gewaltige Aussage. Aber muss es uns wundern? Nein. Jesus ist die Wahrheit und er ist das Haupt der Gemeinde. Wir haben den Geist der Wahrheit in uns und dieser leitet uns in die ganze Wahrheit, wie es in Johannes 16, 13 heißt. Sein Wort ist Wahrheit und es ist uns anvertraut. Dieses Wort der Wahrheit soll die Gemeinde erfüllen und von treuen Arbeitern recht geteilt werden. Daher will uns Gott selbst in seinem Wort durch diese Stelle zeigen, wie durch Lehre, die von der Wahrheit abweicht, das Haus verunreinigt werden kann. Nicht nur aus dem unmittelbaren Kontext, sondern wenn wir uns gleich das Fundament dieses Hauses anschauen in Vers 19, werden wir sehen, dass dieses Bild uns gegeben ist, um unseren Umgang im Haus Gottes mit falscher Lehre, mit Angriffen auf die Autorität Gottes zu verdeutlichen. Das Fundament des Hauses, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Paulus zeigt uns das Fundament dieses Hauses der Gemeinde. Daraus wird klar, was Gottes Zusage ist und was unsere Verantwortung als wahre Gläubige ist. Der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Wisst ihr noch, was das letzte Wort aus dem vorigen Abschnitt war? Umstürzen, erschüttern. Der Widersacher will durch ihr Lehren unseren Glauben erschüttern, uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Ist das nicht schön zu lesen? Inmitten der Angriffe will Gott uns Sicherheit geben, dadurch, wer er ist und wie sein Haus gebaut ist. Und er will uns erkennen lassen, dass Reinheit im Hause Gottes mit bewusstem Verhalten gegenüber Bösen und Falschen zu tun hat. Dieses Fundament hat, wie wir sehen, ein Siegel mit zwei Inschriften. Beide Teile des Siegels, dieses Fundamentes, kommen aus einer Anspielung aus Gottes Handeln mit seinem Volk Israel in der Wüste, nämlich beim Aufstand der sogenannten Rotte Korachs. Es sind Zitatanspielungen aus 4. Buch Mose Kapitel 16. Wir werden später sehen, dass die Aussagen, die in unserem Text als das Siegel des Hauses genannt werden, in 4. Buch Mose Kapitel 16 sinngemäß vorkommen und uns die damalige Situation als Beispiel zeigen sollen. Was war dort ganz kurz gefasst die Situation? Es wird berichtet, wie Korach, der Sohn Jitzas, ein Nachkomme Levis, mit einigen weiteren Israeliten während der Wüstenwanderung eine Rebellion gegen Mose und Aaron anzettelten. Der Vorwurf gegen Mose und Aaron war: Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde Gottes? Das war der Anlass der Auseinandersetzung und sie endet damit, dass Korach samt seiner Familie von der Erde verschlungen wird. In 4. Buch Mose 16, 31 bis 35 lesen wir: Und es geschah, als er all diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korach anhingen, und all ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Ganz Israel aber, das rings um sie her war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sprachen, dass uns die Erde nicht auch verschlingt. Und Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte die 250 Männer, die das Räucherwerk darbrachten. Im Kapitel 17 im 4. Buch Mose wird der Name Korach zum Warnzeichen, zur Symbolfigur des Frevlers gegen Gott, von dem es in Kapitel 17, Vers 5 heißt, damit niemand werde wie Korach und wie seine Gemeinde. Warum wird nun diese Verbindung von falscher Lehre im Haus Gottes und der Rotte Korach hergestellt? Zwei Dinge kennzeichneten die Aufständischen damals im Lager Gottes. Die Nichtanerkennung von Gottes eingesetzten Leitern und Autoritäten und die Verdrehung des Wortes Gottes. In Vers 3 im Kapitel 16, 4. Buch Mose lesen wir, und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Das war der Vorwurf gegen Mose und Aaron. Eine Halbwahrheit. Ja, alle sind heilig und geheiligt durch die Gegenwart Gottes. Aber beansprucht Mose und Aaron zu viel? Nein. Sie erheben sich nicht. Sie wurden von Gott eingesetzt. Es ist also ein Widerstand gegen die Autorität und das Wort Gottes und die von Gott eingesetzten Autoritäten und Ordnungen. Und es kommt noch schlimmer. Die Zusagen Gottes werden geleugnet und verdreht. In den Versen 13 und 14 lesen wir in diesem Kapitel im 4. Buch Mose, Mose und Aaron wird Folgendes vorgeworfen. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Eine vollkommene Verdrehung der Wahrheit. Ägypten wird zum Land, in dem Milch und Honig fließt, und das verheißene Land zu einer falschen Hoffnung. Verstehen wir jetzt, wo der Zusammenhang ist? Unwahrheit, Auflehnung gegen Gottes Wort und Zusagen und gegen die von ihm eingesetzten Leiter. Das ist eine ernste Bedrohung für das Lager Gottes und ein offener Angriff gegen die Wahrheit und somit gegen Gott selbst. Erkennen wir nun den Ernst der Situation, den Gott uns auch für seine Gemeinde, für uns heute vor Augen stellen will? Und wie spricht Gott damals in die damalige Situation? Er spricht zu den Seinen, meide diese Leute, trenne dich, reinige dich, denn er wird Gericht halten. Was ist nun der erste Teil des Siegels des Hauses Gottes in unserer Stelle? Im Vers 19 lesen wir, der Herr kennt die Seinen. Das spiegelt wieder, was in 4. Buch Mose 16, 4 bis 5 steht. Als Mose die Lügen und Anschuldigungen der Aufständischen hörte, warf er sich auf sein Angesicht und sprach zu Korach und seiner ganzen Rotte so. Morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Es ist Gottes Sache, dies eines Tages offenbar zu machen und Gericht zu üben. Aber wie wohltuend ist die Sicherheit, die wir haben können als seine Kinder. Er kennt uns. Er beschützt uns. Und das Gericht ist sein. Auch wenn Falsches und Unreines unter uns ist, auch wenn Abfall auch im großen Haus der Gemeinde sichtbar wird, der Herr kennt die Seinen. Das erinnert an Jesu Zusage in Johannes 10, 27 bis 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Machen wir uns bewusst, das Haus Gottes hat ein Fundament. Das Fundament, der feste Grund Gottes dieses Hauses, hat eine Inschrift. Das war bei manchen wichtigen Häusern der damaligen Zeit üblich. Hier seht ihr auf der Folie ein solches Siegel mit einer Inschrift. Am Fundament wurde in einem Siegel eine Inschrift, in einer Inschrift festgehalten, wer der Eigentümer des Hauses ist. Das Fundament des Hauses Gottes ist von Gott selbst gelegt und er baut das Haus auch auf und er ist der Hausherr. Und die Grundfeste dieses Hauses ist, dass er alle, die sich rechtmäßig darin aufhalten, kennt. Er kennt die Seinen, die, die wahrhaftig zu ihm gehören dürfen. Was für eine wunderbare Aussage. Ja, klar, er hat uns erlöst, er hat uns erkauft. Wir stehen unter seinem Schutz. Das hat er eingraviert im Fundament des Hauses. Gott will uns damit seine Souveränität vor Augen halten und uns Sicherheit geben. Und so kommen wir zum zweiten Teil des Siegels dieses Fundaments, der Verantwortung jedes Gläubigen. Und auch das spiegelt sich in 4. Buch Mose in der Geschichte zur Rotte Korachs wider. Wir lesen im Vers 26, und er, Mose, redete zu der Gemeinde und sprach, weich doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an von allem, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen all ihrer Sünden. Das ist das zweite Siegel am Fundament dieses Hauses Gottes. Jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Wir haben es schon gesagt, Gott spricht damals und heute, wenn es um Angriffe auf die Wahrheit geht, meide, trenne dich, reinige dich. Ein Angriff auf Gottes Wahrheit und Autorität ist ein Angriff auf die Heiligkeit Gottes in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Und unsere Heiligung bedeutet auch Reinigung, Trennung vom Unheiligen, vom Falschen und Bösen. Und unsere Verantwortung als Gläubige ist daher ein entschiedenes Trenne dich und reinige dich. Jeder wahre Gläubiger soll zum Gefäß der Ehre werden. Seine Verantwortung ist, das meide aus Vers 16, das wende dich ab aus Vers 19 und das reinige dich aus Vers 21. Warum ist das nötig? Im Vers 20 lesen wir, in einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Leute, die euch mit außerbiblischen Wortstreiten von der Bibel wegbringen wollen, gibt es immer und der Einfluss geht auch in die Gemeinde hinein. Auch Irrlehrer wie Hymenäus und Philetus treten immer wieder auf. Gerade im 2. Timotheusbrief werden wir gewarnt, dass das auch immer mehr werden wird. Solche Unreinheit kann uns auch von außen beeinflussen. Das sehen wir gerade an Hymenäus. Der war nämlich bereits aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. Das können wir aus 1. Timotheus 1, 18 bis 20 lesen. Dort heißt es, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Hymenäus wirkte aber immer noch mit seiner Irrlehre in die Gemeinde hinein. Und Unreinheit kann auch von innerhalb des Hauses kommen. Es ist letztlich egal, wie es zur Verunreinigung im Haus kommt. Reinigung ist unser Auftrag. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Es muss hier eine klare Trennung und Reinigung von solchen geschehen. Es ist hier nicht allgemein das Böse gemeint, sondern etwas ganz Bestimmtes. Und das ist die Gefahr, die Paulus uns aufgezeigt hat, die Unreinheit von ihr Lehrern und ihrem Einfluss. Es geht um Personen, die ihr Lehrer, und um die Unreinheit, die dadurch ins Haus kommt. Im Bild gesprochen kann die Unreinheit des Einflusses von ihr Lehre an jedem von uns geben. Und diese Unreinheit darf sich nicht weiter ausbreiten. Reinigung von falscher Lehre bedeutet also, ihr Lehre auch von außen als schädlichen Einfluss auf uns zu entlarven, sich davon abzuwenden und das Wort Gottes wirken zu lassen. Abwenden und Meiden von Personen bezieht sich auf ihr Lehrer wie Hymenäus und Philetus. Das sollte aber nicht unsere erste Reaktion in Bezug auf irre geleitete Menschen sein. Wir haben ja im Jakobusbrief gelesen, in Jakobus 5, 19 bis 20, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt in einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Und auch im Vers 25, in diesem Kapitel, im 2. Timotheusbrief, also nur 6 Verse weiter, lesen wir von Buße zur Erkenntnis der Wahrheit, die Gott auch den Widerspenstigen in der Zurechtweisung schenken möge. Zurechtweisung, Hilfe in der Erkenntnis und Gebet, dass hier Menschen zur Umkehr gelangen, das sollte uns auch auszeichnen. Immer im Sinne dieser Reinigung. Wir hatten es schon vor uns, abwenden und zuwenden. Ich möchte dem aber noch einen Aspekt hinzufügen. Die Frage, die sich aus diesem Text vor allem stellen sollte, ist: Bin ich ein silbernes oder goldenes Gefäß, ein Gefäß zur Ehre, ein Gefäß, das für den Hausherrn nützlich ist? Und ich glaube, der Text will uns sagen, dass wir als Kinder Gottes, als solche, die zu Recht in diesem Haus wohnen und die der Herr kennt, immer wieder auch Reinigung nötig haben, gerade wenn es um die Wahrheit geht. Die Wahrheit soll uns in der Heiligung nämlich auch verändern. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Reinheit und des Wirkens des Wortes der Wahrheit. Man könnte es auch so ausdrücken, das Wort der Wahrheit hat nicht nur eine desinfizierende Wirkung. Die heilsamen, gesunden Worte wollen uns kräftig machen, uns aufbauen in der Heiligung. Deshalb steht hier auch im Vers 21, zur Ehre, geheiligt, nützlich. Man könnte die Reinigungsmaßnahmen vielleicht noch so ergänzen: Um zur Ehre, geheiligt und nützlich für den Hausherrn zu sein, will ich mich reinigen, um zu wachsen. Und das gesunde Wort der Wahrheit hat beide Wirkungen. Im Titusbrief, und ich kann euch nur sehr empfehlen, den Zusammenhang einmal den Titusbrief durchzulesen, dort lesen wir zum Beispiel oft von der gesunden Lehre, damit wir gesund sein können im Glauben. Gesund sein im Glauben. Das ist es, was wir anstreben sollen. Und auch im Titusbrief ist der Kontext der, dass uns ihr Lehre davon abbringen will. So wie auch hier der Fokus des Textes auf der Gefahr der Verunreinigung durch ihr Lehrer liegt. Wie wirst du nun zu einem Gefäß der Ehre? Dazu 2 spannende Aussagen im Text. Erstens, zunächst ist es egal, wie dein Zustand jetzt ist. Du kannst, wenn man so will, auch von einem hölzernen Gefäß zu einem goldenen Gefäß der Ehre werden. Denn dieser Status als Gefäß zur Ehre hängt von deiner Brauchbarkeit für den Hausherrn ab. Und zweitens, wie werde ich brauchbar? Durch Reinigung von der Unwahrheit, von der Lüge, von falschen Lehren und Lehrern und ihrem Einfluss. Ist es nicht interessant, wie Brauchbarkeit mit Reinheit zusammenhängt? Die Unwahrheit will unser Zeugnis und unser Werk zerstören. Wir sollen aber nützlich sein, zu jedem guten Werk zubereitet, wie es hier in Vers 21 steht. Und das ist die Wirkung der Schrift, des Wortes der Wahrheit. Genau so sehen wir es und lesen wir es in 2. Timotheus Kapitel 3, im nächsten Kapitel. Dort lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Brauchbarkeit hat also viel mit Ausrüstung durch Gottes Wort zu tun. Aber Reinheit in einem umfassenden Sinn ist die Grundvoraussetzung. Wie könnten wir auch brauchbar sein, wenn unser Zeugnis falsch ist, verunreinigt ist? Und wenn unsere Werke nicht aus Wahrheit, sondern aus einer Lüge hervorkommen? Unsere Verantwortung ist also Reinigung. Und einer der wichtigsten praktischen Aspekte von Reinigung ist zunächst die Prüfung. Ja, wir brauchen Trennung und Reinigung von falschen Lehrern und von deren Einflüssen. Ja, das bedeutet auch Meiden von Personen, von bestimmten Konferenzen, von bestimmten Büchern oder von bestimmten YouTube-Kanälen. Wir haben ja gehört, dass es heute viele aktuelle und sehr populäre Irrlehren gibt. Prüfe also, was du für Bücher liest, welche Redner du anhörst und zu welchen Konferenzen du gehst, auf welche Webseiten du gehst und welche YouTube-Kanäle du besuchst. Nur weil etwas ein christlicher Bestseller ist oder einfach weil Jesus draufsteht, das ist leider keine Garantie für Wahrheit. Wir müssen alles anhand der Schrift prüfen. Nicht vorverurteilen, aber prüfen und beurteilen. In 1. Johannes 4,1 heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und in den folgenden Versen im 1. Johannesbrief sind Kriterien zum Prüfen näher beschrieben. Lest es nach. Wir lesen dieses Gebot des Prüfens auch in 1. Thessalonicher 5,21. Prüft alles, das Gute behaltet. Wichtig ist aber dabei noch Folgendes. Prüft alles, das Gute behaltet, bedeutet bei erkannter Irrlehre aber nicht, dass man sich dem durchaus aussetzen kann und auch dort etwas Gutes erwarten und behalten kann. Ich habe den Eindruck, das Prüft-alles-Prinzip wird heute oft so verstanden. Es wird schon auch etwas Gutes dabei sein. Oder hilft's nichts, schad's nichts. Nach dem Vers 21 im 1. Thessalonicher 5, wo das Prüfen geboten wird, heißt es aber, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt, im Vers 22. Das Prüfen kann, soll und muss bei erkannter Irrlehre daher zu meide und reinige dich führen, zu halte dich fern. Ein wissentliches oder fahrlässiges sich falscher Lehre aussetzen, das sprichwörtliche Spiel mit dem Feuer hat noch niemanden zur Reife oder zur Mündigkeit gebracht. Wir dürfen hier nicht fahrlässig sein. Wir sind zur Prüfung aufgerufen. Nur an guter, biblisch fundierter Lehre werden wir reif und mündig. In Hebräer 13,9 lesen wir, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Und in Hebräer 5,13-14, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das gilt uns allen. Das Wort der Gerechtigkeit, wie es hier genannt wird, das Wort der Wahrheit in unserer Stelle. darin sollen wir uns schulen und reifen, um prüfen zu können, um unterscheiden zu können. Folgende Fragen sollte ich mir daher stellen. Bin ich für den Hausherrn ein Gefäß der Ehre, das nützlich ist, zu jedem guten Werk zubereitet? Orientiert sich mein Zeugnis am Wort der Wahrheit oder bedarf ich hier Reinigung? Prüfe ich alles und reinige ich mich vom Falschen und Bösen? Werde ich reifer und fundierter im Wort Gottes, um gut unterscheiden zu können? Liebe ich den Hausherrn genug, um auch meine Verantwortung im Haus Gottes zu sehen? Liebe ich meine Geschwister genug, um hier meine Verantwortung im Haus Gottes zu sehen? Und einen letzten, kurzen, aber sehr wichtigen Gedanken lasst mich noch bringen, und der ergibt sich auch aus dem heutigen Text. Das Haus Gottes, die Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, kann nur zur Einheit kommen, wenn Reinigung geschieht, die uns gemeinsam nützlich macht. Es gibt keine wahre Einheit ohne Reinheit. Es gibt nur Einheit durch Reinheit. Unreinheit bedingt im Hause Gottes, reinige dich von solchen, wie wir gelesen haben. Einheit und Reinheit sind daher nicht zwei Pole, sondern Einheit soll zur Reinheit führen und Reinheit zur Einheit. Die Einheit der wahren Gotteskinder soll uns immer mehr dazu führen, uns reinzuhalten und uns dabei gegenseitig zu helfen, rein und damit nützlich zu sein für den Hausherrn. Einheit soll uns zur Reinheit motivieren, denn wahre Einheit ist mehr als oberflächliche Harmonie. Und die Reinheit führt zu einer Zusammenarbeit der nützlichen Gefäße im Haus. Denn der Hausherr will sie gemeinsam benutzen. Reine Gefäße können gemeinsam gebraucht werden. Reinheit führt im Abwenden daher nicht zur Isolation. Das ist ein wichtiger Punkt. Reinheit soll zu wahrer Gemeinschaft führen. Mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. So steht es im allernächsten Vers. 2. Timotheus 2, 22. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Reinheit geschieht durch das Wort der Wahrheit. Und das führt uns auch zum Erkennen unserer Verbundenheit und damit auch zu wahrer Liebe untereinander. Eine Liebe, die ermutigt und ermahnt. Amen.